Es ist ein bisschen her, deswegen lasse ich euch ein bisschen mehr Zeit, ihn wieder zu finden. Es war ja letztes Jahr, als wir uns das letzte Mal mit ihm beschäftigt haben. Wir sind im vierten Kapitel und möchten uns heute einen längeren Abschnitt anschauen, einen sehr herausfordernden Abschnitt. Die Verse 7 bis 21. Und dort schreibt uns Johannes: Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugt, dass der Vater den Sohn gesandt hat und als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den hat er nicht, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Dieser Text, der soll uns helfen, jeden Menschen hier in diesem Raum und jeden Menschen, dem wir begegnen, auf der Straße, im Arbeitsplatz, wo auch immer, so zu lieben, dass Gott geehrt wird, und so zu lieben, wie Gott es will. Und der Text, das Thema ist nicht schwer zu erraten, oder? Wir haben das so oft das Thema gehört, Liebe, Liebe, Liebe. Die ganze Zeit geht es um Liebe. Und deswegen lautet die Überschrift, ich soll den anderen lieben, weil Gott Liebe ist, weil Gott seinen Sohn geopfert hat. Ich soll den anderen lieben, weil Liebe deine Errettung bestätigt. Weil Liebe Mut schenkt bis zum Ende und weil Liebe ein Gebot Gottes ist. Und ihr seht, wenn ihr in den Text schaut, auch in diesem Jahr wird sich nichts ändern. Vielleicht habt ihr gedacht, oh, neues Jahr, vielleicht mal ein neues Predigtthema. Nein, dem ist nicht so. Wenn ihr den Text gelesen habt, aufmerksam mitgelesen habt, dann werdet ihr bei dem einen oder anderen Vers gedacht haben, Moment mal, das hatten wir doch schon. Das hatten wir doch schon im Johannesbrief. Also mir ging es zumindest so, als ich den Predigttext vorbereitet habe und ihn das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt hast du einen Predigttext mit lauter Themen eigentlich, die wir schon hatten, die Johannes hier wiederholt. Aber es gibt wahrscheinlich keinen anderen Bibeltext in der Bibel, wo wir so oft und so eindringlich dazu ermutigt und aufgefordert werden, einander zu lieben. Johannes überhäuft uns förmlich mit Argumenten, warum wir den anderen lieben sollen und warum wir den anderen lieben können. Aber zuerst möchte ich ganz von vorne beginnen, das, was Markus gestern gepredigt hat. Denn als Gott den Menschen geschaffen hat, lesen wir, oder es war gestern wahrscheinlich Thema, in 1. Mose 1, Vers 26 hat Gott etwas Besonderes getan. Etwas, was Gott an keinem anderen Schöpfungstag getan hat. Wir lesen dort, wie Gott spricht. Und wir sehen hier ein Beleg der Dreieinigkeit Gottes, denn Gott sagt, lasst uns, also er spricht in seiner Dreieinigkeit, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Das ist das Besondere an diesem sechsten Schöpfungstag. Der Mensch, er wurde geschaffen, um Gott wiederzuspiegeln. Er wurde auf eine erhabene Weise geschaffen. Der Mensch ist etwas Besonderes und das hebt den Menschen von der restlichen Schöpfung ab. Der Mensch als Krönung der Schöpfung. Kein anderes Geschöpf, das Gott geschaffen hat, nichts, was Gott ins Dasein gerufen hat, hat er nach seinem Bild geschaffen. Im ganzen Universum nicht. Und ich finde es enorm, wenn man bedenkt, was für ein winziges Ding der Mensch ist im gesamten Universum. Wir haben riesige Planeten. Wir haben extreme Sachen, die Gott auch auf wunderbare Art und Weise widerspiegeln. Aber der Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Und im Bild Gottes geschaffen zu sein, bedeutet unter anderem, dass der Mensch für zwischenmenschliche Beziehung geschaffen worden ist. Genauso wie Gott in einer Beziehung lebt. Gott hat den Menschen mit Fähigkeiten geschaffen, zum Beispiel abstrakt zu denken. Gott hat den Menschen geschaffen, Schönheit zu erkennen und Schönheit zu schätzen, Emotionen zu empfinden. Gott hat den Menschen mit einem moralischen Bewusstsein geschaffen. Warum? Weil das alles für eine Beziehung notwendig ist. Der Mensch ist geschaffen, um eine Beziehung zu anderen Menschen, aber auch besonders zu eine Beziehung zu Gott zu haben und aufzubauen. Und wir wissen, dass Gott nie Einsamkeit gehabt hat. Deswegen hat Gott nicht den Menschen geschaffen. Er war schon immer in seiner Dreieinigkeit in einer absolut perfekten Gemeinschaft. Gott hat nie den Menschen gebraucht, um vollkommen zu sein. Wenn wir bedenken, der Vater war nie ohne den Sohn. Der Sohn war nie ohne den Vater und ohne den Heiligen Geist und so weiter. Und ich finde das Geheimnis erstaunlich, dass Gott den Menschen so gemacht hat, dass der Mensch nicht nur untereinander, also zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen kann, sondern dass der Mensch auch in der Lage ist, zu Gott, zu seinem Schöpfer, eine Beziehung aufbauen kann und aufbauen soll. Und das zeigt uns, das menschliche Herz ist so gemacht, dass es nach Liebe schreit, mehr als nach allem anderen. Wenn wir uns in die Literatur schauen, das Thema der Liebe bestimmt mehr Lieder, mehr Theaterstücke, mehr Bücher, mehr Filme und mehr Teile der Literatur, mehr Gedichte als alles andere. Der Mensch, wir sehnen uns danach zu lieben, aber auch besonders geliebt zu werden. Der Mensch ersehnt sich danach, die perfekte Liebe zu finden. Und er sucht überall nach dieser Liebe, aber er findet sie nicht. Und genau deswegen schreibt Johannes hier diese Verse, wie wir diese Liebe finden und wie wir diese Liebe ausleben können. Und wir haben ja schon öfters über das Thema der Liebe gesprochen. Und vielleicht langweilt es dich jetzt, wenn wir jetzt wieder darüber reden dürfen oder müssen. Aber ich denke, es ist nur gut und richtig, wenn wir da aufhören, wo wir am 1.1. angefangen haben, wo wir uns eingenordet haben. zwar, dass wir einander lieben sollen. Und Gott, es ist so wichtig, deswegen schreibt er es hier nochmal auf. Und ich denke, uns sollte es nicht langweilig sein, über das zu reden, was Gott so wichtig ist. Wir haben uns ja schon im Laufe des Briefes andere Bibelstellen angeschaut, die mit dem Liebesgebot zu tun haben, die uns dieses Liebesgebot auch zurufen. Und wir haben auch schon gesehen, dass diese Liebe, die wir einander haben sollen, es soll keine gleichbleibende Liebe sein. Nein, es soll eine zunehmende Liebe sein. Es ist nicht so, dass du dich einmal dazu entscheidest, okay, ich bin jetzt bekehrt, ich muss jetzt den anderen lieben und dann wird alles gut. Gott erwartet von uns, erwartet von dir, dass du eine wachsende Liebe hast. Und das ist eigentlich ein sehr hoher Anspruch, dass solange ich lebe in der Liebe zu meinen Glaubensgeschwistern, dass diese Liebe zunimmt. Das könnt ihr in 1. Thessalonicher 3, Vers 12 und 2. Thessalonicher 1, Vers 3 lesen, wo wir dazu aufgefordert werden, in der Liebe zuzunehmen, immer mehr zuzunehmen. Und Johannes erfordert uns hier in Vers 7 auf, einander zu lieben. Und schaut, wie er es tut. Denn die ersten Worte, die wir gelesen haben, die klingen wie eine zärtliche Ermahnung. Er mahnt uns ziemlich zärtlich. Aber wenn wir den Text weiterlesen oder wir haben noch andere Bibelstellen, da wird es ein bisschen strenger gesagt. Aber er spricht sich hier wiederholt, das haben wir auch im ersten Vers gesehen, spricht er sie als Geliebte an. Sie sind geliebt. Und Johannes, er macht hier ein Wortspiel draus, indem er die Geliebten und die Liebe in Verbindung bringt. Er sagt, Geliebte, ihr seid geliebt, lasst uns einander lieben. Und dann gibt er Gründe an, besonders im ersten Vers, da wollen wir uns ein bisschen länger aufhalten, also im siebten Vers, dann gibt er Gründe uns, warum wir lieben sollen. In Vers 7 zum Beispiel sehen wir, dass der Ursprung der Liebe bei Gott liegt. Und wenn wir diese Liebe ausleben, dann zeigen wir, dass wir Kinder Gottes sind. Und durch dieses Ausleben oder durch diese Liebe werden wir das Wesen Gottes immer besser erkennen. Wir haben hier die These, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Okay, das wissen wir, das verstehen wir. Aber das Problem ist, die menschliche Sicht der Liebe zu Gottes wird uns immer wieder, wird Gott ständig aufgezwungen. Habt ihr nicht auch schon mal den Satz gehört, wenn Gott wirklich Liebe ist, wieso tut er dann das, dies und das? Wenn Gott Liebe ist, wieso lässt Gott das zu? Wie kann so etwas passieren? Und lesen wir nicht sogar in der Bibel, dass Assyrien, eine der grausamsten Nationen in der Geschichte, als Route für Gottes Zorn bezeichnet wird. Und wir sehen in Habakuk, wie Habakuk irgendwie damit gar nicht klarkommt. Wie kann Gott diese grausame Nation nach Israel schicken, um Israel zu strafen? Aber, und das ist das Problem, Gott definiert, was Liebe ist. Er unterliegt keiner menschlichen Definition. Warum darfst du das und das zulassen? Dann kann Gott nicht Liebe sein. Und Gott sagt, hier lest wir, Gott ist Liebe. Und immer wenn Gott handelt, dann tut er es in seinem ganzen Wesen, in seiner kompletten Gerechtigkeit, Heiligkeit und in seiner Liebe. Und dass Gott Liebe ist, darüber kann man viel sagen. Denn wir sehen in der Bibel die universelle Liebe Gottes, die er zu seiner Schöpfung hat. Wir sehen sie zum Beispiel in Titus 3, Vers 4, wo uns beschrieben wird, wie diese Menschenliebe, die Gott zu den Menschen hat, sichtbar wird. Wie? Indem er seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat. In Matthäus 5 sagt Jesus, was ein etwas schwereres Gebot ist: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut denen wohl, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Warum sollen wir das tun? Denn Jesus sagt die Begründung, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Wenn du das tust, wenn du deine Feinde liebst, wenn du den segnest, der dich flucht oder dich beleidigt, für den betest, der dich verfolgt, dann spiegelst du damit als Sohn Gottes, Gottes Wesen wider. Und dann nennt Jesus ein Beispiel, dass Gott auch so handelt. Und er sagt, denn er, also Gott, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Daran sehen wir die Liebe Gottes, dass er alle Menschen versorgt, sich um alle Menschen kümmert. Und wir sehen Gottes Liebe auch darin, dass er den Menschen trotz seines Ungehorsams nicht sofort bestraft, sondern die Bibel, sie ist voller Warnungen vor Gottes Zorn. Und wir sehen, wie Gott seine Diener bis ans Ende der Welt schickt, um ihnen das rettende Evangelium zu verkünden. Und es gibt noch viele weitere Punkte, an denen wir Gottes Liebe erkennen können. Aber wie viel mehr sollte die Gemeinde Christi, die Gemeinde Gottes, Gottes Liebe erkennen, für die Gott alles hingegeben hat? Wie viel mehr sollte diese Gemeinde Gottes Liebe erkennen und Gottes Liebe nachahmen? Vielleicht kennst du die Frage, weil du sie dir selber gestellt hast oder von jemand anderem wurde sie dir gestellt: Bin ich wirklich wiedergeboren? Bin ich wirklich gerettet? Und jetzt könnte man theoretisch einen langen Vortrag halten, um zu erklären, was sind die Kennzeichen einer echten Errettung, Veränderung und so weiter. Aber Johannes, er macht es hier ganz einfach. Er schreibt, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Johannes, er macht es eigentlich ganz praktisch, ganz einfach. Gott ist Liebe. Und wenn du sein Kind bist, dann muss irgendetwas von seiner Liebe, von Gottes Liebe in deinem Leben sichtbar werden. Da muss irgendwas rauskommen, was von diesem neuen Leben in dir steckt. Und man sieht, er ist aus Gott geboren. Und Johannes, er spricht, er geht nochmal genauer darauf ein, wenn er in den Versen 12 bis 16 davon spricht. Aber was wir auch hier in Vers 7 sehen, was eine Frucht der Nächstenliebe ist, und das wird hier fast so beiläufig erwähnt, in Vers 7 heißt es auch, dass jeder, der liebt, Gott erkennt. Was hier nicht steht, ist, dass der, der liebt, Gott erkannt hat. Denn das ist die Voraussetzung, dass du lieben kannst. Ja, und wenn du nicht liebst, sagt Vers 8, dann hast du Gott niemals erkannt. Dann hast du Gott niemals erkannt. Und ich denke, hier wird ein Grundsatz Gottes deutlich. Es ist ohne Frage richtig, dass wenn ich wiedergeboren bin, dass andere Menschen an meiner Liebe erkennen können, dass ich ein Kind Gottes bin. Das schreibt Johannes hier. Doch echte Gotteserkenntnis ist nur dann echt, wenn sie uns zu Taten motiviert. Wenn wir nach den Geboten Gottes handeln. Das ist das, was Ferreker am 31. zu uns gesagt hat. Nämlich, wir werden aufgefordert, das zu lieben, was Gott liebt. Und was sehen wir in der Bibel? Was liebt Gott? Gott, lesen wir im Korintherbrief, hat das erwählt, was nicht viel zählt, was nicht so angesehen ist. Wir lesen sogar davon, das Törichte, das Schwache. Und das ist kein Kompliment, was Gott uns hier im 1. Korintherbrief schreibt. Denn er sagt, hier in diesem Raum, wenn du ein Kind Gottes bist, sitzen lauter törichte, schwache, unedle Menschen. Das ist das Material, aus dem Gott seine Gemeinde baut. Und die Frage ist natürlich, warum tut er das? Und das sagt er, oder das lesen wir, damit die ganze Herrlichkeit von und für ihn ist. Und er sagt im Korintherbrief, damit er die Weisheit der Welt zu Schande macht. Aber das zeigt uns, es ist normal, dass deine Geschwister, dass der, der neben dir sitzt, nicht so liebenswert erscheint, denn er ist aus dem gleichen Material wie du. Er ist auch ein schwacher, törichter, unedler Mensch. Und genau das ist das große Wort des Evangeliums. Wenn du diesen, der neben dir sitzt oder eine Reihe vor dir sitzt, wenn du ihn trotzdem liebst, dann zeigst du nicht nur, dass du ein Kind Gottes bist, dann wirst du immer mehr wie Christus. Diese Liebe, die die Welt hat, das haben wir auch schon gesehen, ist keine Leistung. Das zu lieben, was liebenswert ist, das, was groß ist, das ist eine selbstsüchtige Liebe. Und oft schmücken wir uns ja mit dem anderen und haben ihn deswegen lieb, weil wir uns mit ihm schmücken können. Das ist nichts Außergewöhnliches. Aber wenn du anfängst, dafür zu beten und deine Geschwister, auch die, die dir vielleicht nicht gleich um den Hals fallen, wirklich zu lieben, wie Christus uns geliebt hat, dann wird Gott dir die Gnade schenken, den Herrn Jesus Christus in seinem Wesen und in seiner Liebe immer besser zu verstehen. Denn der Herr liebt auch die Schafe, die vielleicht ein bisschen mehr stinken, vielleicht ein bisschen mehr stinken wie du. Und das steht so sehr dem entgegen, wie wir meistens Liebe verstehen. Wir merken es oft gar nicht, aber wir sagen oft, ich liebe dich, aber meinen eigentlich, ich liebe mich. Und du passt gut zu mir, denn du passt gut in mein Reich. Du passt gut zu meiner Verherrlichung. Mit dir kann ich gut dastehen. Und so suchen wir uns manchmal Gemeinschaft aus. Jesus hat uns ein anderes Vorbild gegeben. Doch wir lieben nicht nur, und das sind die Verse 10 bis 11, weil wir so groß sind, weil wir so gut sind, sondern weil Gott seinen Sohn geopfert hat. Anders geht's nicht. Wir können nur in der Kraft Gottes lieben. Von mir aus kann ich es nicht tun, denn diese Aufgabe, sie ist zu schwer für mich. Sie ist gegen meine alte Natur. Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Und in den Versen 10 bis 11 haben wir gelesen, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Gott liebt Sünder wie dich und mich. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist die Botschaft der Liebe. Das ist das, was uns Hoffnung macht. Und du musst, solange du lebst, ans Kreuz gehen, um deinen Nächsten lieben zu können. Sonst geht es nicht. Dort kriegst du die Kraft, den Nächsten zu lieben. Und es ist eigentlich gar nicht so schwer. Und wenn du merkst, dass du den anderen nicht so gut lieben kannst, weil er dich einfach nervt, weil er dir einfach zuwider ist mit dem, was er ständig macht, was er sagt und wie er einfach ist, dann liegt dein Hauptproblem nicht darin, dass der andere so schlimm ist oder nicht nur, dass der andere so schlimm ist. Denn dein wahres Problem liegt mit dem Herrn Jesus Christus. Dann hast du einen Liebesentzug. Du hast die erste Liebe verloren. Und das Problem ist, oder dein Glück ist, du kannst sie nicht produzieren. Du kannst diese Liebe nicht von selber produzieren, sondern du musst zurückkehren ans Kreuz. Und das ist etwas, was du dein ganzes Leben tun willst. Und ich denke, es ist ein großes Missverständnis, wenn wir glauben und sagen, das Kreuz und das Evangelium ist für die Welt da draußen. Also für die, die Christus noch nicht kennen. Denn wir sind ja schon errettet. Wir brauchen das Evangelium nicht mehr. Wir haben doch verstanden, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Dass er für unsere Sünden bezahlt hat. Was wir brauchen, sind doch jetzt Regeln, oder? Also es muss uns gesagt werden, wie wir leben sollen. Zum Beispiel wie Paulus es in 1. Thessalonicher 5 macht, wo er sagt, freut euch alle Zeit. Das ist doch ein Befehl. Danach kann man leben. Oder betet ohne Unterlass. Seid in allen dankbar. Das sind doch Dinge, mit denen kann man als Christ anfangen, mit denen kann man was anfangen. Den Geist dämpft nicht. Die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet, auch von dieser Predigt. Damit kann man doch was anfangen, oder? Ich will euch ein Beispiel zeigen, dass das nicht so ist. Und wir waren ja gerade, wir haben jetzt seit letztem Mittwoch aufgehört, aber wir waren ja im Römerbrief. Und ich denke, ihr stimmt mir zu, wenn ich sage, Paulus war ein wiedergeborener Christ. Gott hat ihn bekehrt, er hat ihn berufen. Und Paulus, er war ein besonders begabter und begnadigter Apostel. Und Paulus schreibt dort im Römerbrief eine Gemeinde an Rom. Und diese Gemeinde, sie bestand ja nicht aus unerretteten Menschen. Es waren gerettete Menschen, es war ein geretteter Haufen, der sich dort in Rom getroffen hat. Und Paulus, er schreibt am Anfang des Römerbriefs, hat er einen sehnlichen Wunsch. Was schreibt er dort am Anfang? Er möchte mal nach Rom kommen und sie stärken. Das schreibt er in Römer 1, Vers 11. Also Paulus, er möchte nicht als der Superapostel nach Rom kommen und ordentlich Applaus von ihnen absahnen, weil er so ein großer Apostel ist oder irgendwelchen Lob kassieren. Nein, er möchte nach Rom kommen und ihnen dienen. Und er ist so demütig und sagt, er möchte ihnen nicht nur dienen, sondern er möchte auch von ihnen bedient werden. Er möchte auch von ihnen getröstet werden. Auch er hat es notwendig. Also er braucht ihren Dienst, schreibt er dort. Es ist ein Nehmen und Nehmen, wenn Paulus nach Rom kommt. Und am Ende der Passage schreibt er in Römer 1, Vers 15, was einer seiner sehnlichsten Wünsche ist, die Paulus hat. Paulus schreibt dort, darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, also er will unbedingt nach Rom kommen, euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Bedenkt nochmal, Paulus, er schreibt an Gläubige, die in Rom sind, und wenn er nach Rom kommt, möchte er was tun? Er möchte sie evangelisieren. Wenn Gott ihm die Gnade schenkt, möchte er sie evangelisieren. Und Paulus macht es oft so, dass was er gerne machen möchte, das beschreibt er dann im Brief. Zum Beispiel, das sehen wir im Thessalonikerbrief. Paulus schreibt am Anfang den Thessalonikern, er möchte sie trösten, weil sie sind schwach geworden, sie sind verunsichert. Und was macht Paulus dann mit den Thessalonikern? Erstens, er schickt ihnen Timotheus vorbei und zweitens, er schreibt ihnen einen Brief, um sie zu trösten. Und wenn wir den Thessalonikerbrief durchlesen, dann sehen wir, wie Kapitel um Kapitel die Glaubensgeschwister dort von Paulus getröstet werden. Also er macht genau das, was er im Brief auch ankündigt. Umso mehr bei den Römern. Er will ihnen das Evangelium predigen, wenn er nach Rom kommt. Und was macht er im Brief? Er schreibt ihnen das Evangelium. Wenn irgendjemand das Evangelium verstehen möchte, was das Evangelium für mich zu sagen hat, wie ich mit dem Evangelium umgehen soll, was Gott für mich gemacht hat, dann musst du den Römerbrief studieren. Dann kommst du an dem Römerbrief nicht vorbei, wenn du das Evangelium verstehen möchtest. Und die Frage ist doch, warum schreibt Paulus den Gläubigen in Rom das Evangelium? Warum möchte er es ihnen predigen? Sie sind doch schon errettet, oder? Sie sind doch schon bekehrt. Ganz einfach, weil das Evangelium nicht einfach nur die Eintrittskarte in den Himmel ist. Ja, es ist für dich das Größte, wenn du es erkannt hast. Und es ist für dich das Größte, die größte Entscheidung, denn sie entscheidet deine Ewigkeit, ob du die Ewigkeit mit Gott verbringen wirst oder in der weiten Gottesferne die Ewigkeit verbringst, und zwar in der Hölle. Aber, und das sehen wir dort, das Evangelium ist der größte Ausdruck für das Wesen Gottes. Und darin besteht dein Sinn des Lebens. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben. Was ist das Evangelium, was jetzt kommt? Dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und am Kreuz kann ich Gott, Gottes Wesen und Gott am stärksten erkennen. Denn es brauchte den Sohn, den Tod des Sohnes, eines lebendigen Gottes, eines heiligen Gottes, um für sündige Menschen Sühnung zu erwirken. Der, an dem der Vater Wohlgefallen hatte, musste sterben, weil Gott heilig ist. Und dieses Opfer hat er in erster Linie nicht für dich gebracht. Er hat es erst recht nicht für Satan gebracht. Dieses Opfer hat er für den Vater gebracht, weil der Anspruch so groß ist. Am Kreuz kannst du Gottes ganze Heiligkeit und Gottes ganze Gnade und Liebe erkennen. Eine größere Liebe gibt es nicht. Und das sagen uns auch diese Verse, die wir gelesen haben, dass ein heiliger Gott für seine Schöpfung Vergebung bereithält. Eine Schöpfung, die Gott ins Angesicht gespuckt hat und gesagt hat, wir kommen ohne dich klar. Wir möchten ohne dich leben. Ich will sein wie Gott. Ich will mich verherrlichen. Und das ist ja der schlimmste Angriff gegen Gott. Es war nicht einfach nur ein bisschen Essen von einer verbotenen Frucht. Ihm gebührt die Ehre von Ewigkeit zu alle Ewigkeit. Und was machen wir? Wir missbrauchen die Schöpfung, um uns zu verherrlichen. Und dieses Geschöpf löst Gott aus mit dem Sohn, mit dem Tod seines geliebten Sohnes, mit dem er in ewiger, perfekter Gemeinschaft gelebt hat. Und die Frage ist, gibt es eine größere Tat als diese? Gibt es eine größere Liebe als diese? Nein. Du kannst das Evangelium, denke ich, ein Leben lang studieren. Und wir können in die Vergangenheit blicken, es haben viele Gottesmänner es vor uns getan. Und es ist nie langweilig geworden. Denn das wird dir die Kraft geben, deine Glaubensgeschwister zu lieben. Denn das Evangelium ist der Schlüssel für die Heiligung. Und diesen Punkt habe ich bewusst zu groß gemacht, um die Grundlage zu legen, damit wir verstehen, wie kommen wir zu einer größeren Liebe. Es geht nur über das Kreuz. Nur durch Gott und indem wir Gott erkennen, können wir zu einer größeren Liebe erlangen. Und das ist Johannes auch so wichtig und deswegen schreibt er es hier nochmal auf. Und Johannes, er macht hier wiederholt deutlich und er sagt, weil Gott uns so sehr geliebt hat, darum sind wir schuldig, einander zu lieben. Darum sind wir schuldig, einander zu lieben. Der nächste Punkt oder die nächsten Punkte werden ein bisschen schneller gehen, auch weil wir schon oft öfters mal darüber gesprochen haben. Und zwar, die Liebe, sie bestätigt deine Errettung. Obwohl du Gott niemals gesehen hast, ihn aber durch Christus in der Schrift erkennen kannst, hat dies Auswirkungen auf deine Errettung, auf dein Leben. Und wenn wir den Brief lesen, dann können wir manchmal den Eindruck gewinnen, wer ist eigentlich gerettet? Wer kann eigentlich noch gerettet werden? Wenn das die Punkte sind, an denen wir uns halten sollen, wenn wir so lieben sollen, wenn wir so an Gott glauben sollen, wenn wir so sein sollen, wie Johannes schreibt, wer hält all die Vorgaben als Gläubige? Und Johannes, er macht uns immer wieder Hoffnung, dass wir tatsächlich Kinder Gottes sein können. Ja, wir lieben nicht immer, wie wir sollten. Aber die große Hoffnung ist doch, dass wir Vergebung bekommen, wie wir in Kapitel 1 und 2 am Ende von 1 und Anfang von 2 gesehen haben. Aber eine Hoffnung finden wir auch hier in Kapitel 4, wo er in Vers 13 schreibt, dass wir durch unsere Rettung den Geist Gottes empfangen haben. Du stehst nicht alleine da. Du musst es nicht von dir aus tun. Und dieser Geist, er wird uns überführen. Er wird uns helfen, unsere Geschwister lieben zu können. Und wenn du in dieser Hilfe liebst, dann bist du ein Zeuge in dieser Welt, weil die Welt diese Liebe nicht kennt. Du wirst so ganz anders sein. Du wirst erkannt werden. Du wirst leuchten. Und die Liebe Gottes hat in unserem Leben ihre volle Wirkung erreicht, wie wir lesen. Und Johannes, er schreibt in den Versen dann 14 bis 16 dann ein Bekenntnis, woran wir glauben müssen, um gerettet zu sein. Wofür wir einstehen müssen, was unser Zeugnis ausmachen muss. Und auch, was er selbst erlebt und bezeugen kann und hat. Und wenn du das erkannt hast und glaubst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu lieben. Liebende Gläubige sind ein Beweis für eine Beziehung zu Gott und somit ein Beweis für ihre Rettung. Aber, und das ist natürlich auch klar, du musst Wege finden, diese Liebe auch zu zeigen. Und es wird dich etwas kosten, genauso wie Gott es seinen Sohn gekostet hat, um dir seine Liebe zeigen zu können. Es wird dich Zeit kosten. Es wird dich vielleicht Geld kosten. Besonders wenn du jetzt jemanden einlädst zum Essen, denn es ist ja alles teuer geworden. Aber es wird auch Kraft kosten. Du willst dein Haus schön machen. Es wird dich Kraft kosten, das Haus schön zu machen. Nochmal zu saugen und was vorzubereiten. Aber es wird vielleicht auch deinen Stolz kosten oder deine Selbstsucht. Denk nochmal daran, was wir in Kapitel 3 die Verse 11 bis 8 gelesen haben und bring sie mit diesem Text in Verbindung, wo es auch über Liebe geht. Aber wir sollen auch lieben, denn die Liebe schenkt Mut bis zum Ende. Deine Liebe wird dir Heilsgewissheit geben, dass du wirklich ein Kind Gottes bist. Gottes Liebe zeigt sich darin, dass wir voller Hoffnung und ohne Sorge auf den Tag des Gerichts blicken können. Du hast keinen Schuldspruch mehr zu erwarten, denn Christus hat für dich bezahlt. Und es ist eigentlich eine logische Folge. Gottes Liebe, an der Liebe zu deinem Nächsten erkennst du, dass du ein Kind Gottes bist. Das erinnert dich daran, dass Gott dich liebt. Dass Gott Liebe ist und somit hast du Freimütigkeit am Tag des Gerichts und kannst diesem Tag mit Freude entgegengehen, denn du hast nichts Schlimmes mehr zu befürchten. Und wenn du die Liebe Gottes verstanden hast und sie in deinem Leben, sie dein Leben beeinflusst, dann wird sie dich radikal verändern. Und das Verständnis der Liebe Gottes, dieses Verständnis wird die Furcht austreiben, wie Johannes hier sagt. Sie wird die Furcht austreiben, denn wenn du Angst hast, wenn du Furcht hast, dann hast du Gottes Liebe nicht verstanden. Dann hast du Gottes Liebe nicht verstanden. Dann mangelt es dir an der Liebe die Gott dir gegenüber hat. Und in Vers 19 zielt Johannes nochmal auf die Basis ab, warum wir lieben können. Er sagt, wir lieben, und es ihn, das steht nicht in allen Übersetzungen, in der Elberfelder, meine ich, steht es nicht drin, und das ist wahrscheinlich die bessere Übersetzung, aber natürlich lieben wir lieben ihn, aber wir sollen auch allgemein lieben. Warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Und die Frage ist, wie bereitest du dich auf den Tag vor, an dem du vor Gott stehen wirst? Wie bereitest du dich auf diesen Tag vor? Wir werden in Kapitel 2, Vers 28 gewarnt, dass einige Christen mit Angst und Schmach diesen Tag erleben werden, dass sie mit Angst und Schmach vor Gott stehen werden. Aber Johannes, er sagt uns hier, wie wir diese Schmach vermeiden können, indem wir Gottes Liebe erkennen, sie studieren, in der Liebe wachsen und diese Liebe ausleben. Und dann wirst du auch die wichtigsten Gebote des Gottes befolgen, Gott zu lieben und deine Nächsten lieben, wie Gott deine Nächsten liebt. Und das Letzte ist etwas, was Jesus auch schon mehrfach gesagt hat, Liebe, weil es ist Gottes Gebot. Die Verse 20 und 21. Und ich denke, keiner von uns wird gerne als Lügner bezeichnet, oder? Als Lügner wird keiner gern bezeichnet. Aber wenn du den Anspruch erhebst, Gott zu lieben, dann musst du auch so leben. Du kannst nicht Gott lieben oder sagen, dass du Gott liebst und deinen Bruder hassen. Und denk dran, was wir schon mal gesagt haben, was Johannes hier schreibt. Den Bruder zu hassen ist nicht eine Emotion. Den Bruder zu hassen ist auch, wenn du einfach deinen Bruder, der in Not ist, oder allgemein deinen Glaubensgeschwister, wenn du sie einfach vernachlässigst. Wenn sie dich einfach nicht jucken, wenn sie dich nicht interessieren. Selbst das ist schon hassen. Und es ist klar, wir können nicht jede Situation wahrnehmen. Wir können nicht immer parat stehen. Es kann wirklich mal sein, dass wir nicht helfen können. Aber wie oft haben wir die Möglichkeit gehabt, aber durch unsere Faulheit oder andere Dinge haben wir die Not des anderen einfach missachtet. Und deswegen führt Johannes uns das Gebot Gottes noch einmal vor. Und dieses Gebot, schreibt er hier extra explizit, dieses Gebot haben wir von ihm. Es ist ein Gebot Gottes. Es ist ein Gebot von Gott. Und ein Fehlen der Liebe muss nicht heißen, dass du nicht unbedingt kein Kind Gottes bist. Johannes, und das sagt der Kontext ja, wenn wir bekennen und seinen Geist haben, dann sind wir gerettet. Aber es zeigt uns, dass vielleicht unsere Beziehung zu Gott Schlagseite erlitten hat. Und das kann viele Gründe haben. Wir beschäftigen uns mit vielen anderen Dingen und Gott läuft so nebenher. Er ist so das fünfte Rad am Wagen. Ja, wenn wir ihn mehr brauchen, holen wir ihn raus, aber ansonsten fährt er halt so mit. Wir haben keine Zeit, die Bibel regelmäßig zu lesen, weil alles andere irgendwie viel wichtiger ist. Es gibt so viele Dinge, die zu erledigen sind. Das Gebet, es beschränkt sich vielleicht auf das Gebet vor den Mahlzeiten, vielleicht vor das Gebet vom Schlafengehen, zwei Sätze und vielleicht in der Gemeinde ein kurzes Gebet. Aber das ist die ganze Zeit, die wir mit Gott verbringen. Und deswegen ist das Wichtigste, dass wir die Beziehung zu Gott regelmäßig prüfen, auf den Prüfstand stellen und sie pflegen, mehr als alles andere. Und ich bin mir sicher, dass jeder von uns das Ziel hat, was Jesus in Johannes 15 sagt, seine Gebote zu halten, dass wir seine Gebote halten sollen. Ich bin mir sicher, es ist jedem von uns das Ziel, diese Gebote Gottes zu halten. Und es gibt Tage, an denen es uns schlechter gelingt. Manchmal gelingt es uns besser, manchmal schlechter. Und deswegen ist es so wichtig, sich danach auszuschrecken und nicht nach weniger zu streben, als nach diese Gebote Gottes einzuhalten. Und ich möchte am Ende nochmal sagen, denk dran, wir drücken unsere Liebe zu Gott nicht dadurch aus, indem wir Gott sagen, dass wir ihn lieb haben, sondern indem wir unsere Geschwister lieben. Amen.